die Gemeinschaft unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lukas, der Historiker, der, wie wir ja nun schon mitbekommen haben, es immer sehr genau machen wollte, hat als einziger Evangelist auch etwas über die Kindheit, über die Kindheitsgeschichte Jesu berichtet. Bis zu seinem öffentlichen Auftreten ist sicherlich noch mehr geschehen, als Lukas uns berichtet hat, aber immerhin, wir haben zwei Berichte. Und man kann sich natürlich fragen, warum haben wir eigentlich nicht mehr Berichte aus der Kindheit von Jesus? Wäre es nicht besser gewesen, wenn wir alles über Jesus wüssten? Und die Antwort ist, wir wissen alles, was nötig ist über Jesus. Und Lukas fasst uns auch die ganze Kindheitszeit von Jesus zusammen in zwei Versen. Einmal im Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 40, da schreibt er, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war mit ihm. Und dann nochmal Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also Jesus wuchs, wie es Brauch war, heran. Er ordnete sich unter Gott, aber auch unter seine Eltern. Er war gehorsam. Und das ist das, was uns die Bibel berichtet. Natürlich weiß ich, da gibt es noch viele andere Schriften, die sich auch Evangelien nennen. Und da sind dann spektakuläre Geschichten von Jesus berichtet, sagenhafte Geschichten aus seiner Kindheit. Zum Beispiel haben irgendwelche Kinder Jesus geärgert und die hat er dann gleich mal zu Stein verwandelt oder ähnliches. Und diese Geschichten wurden geschrieben, um reißerisch zu wirken. Ja? Das war damals so wie heute, Bildzeitung vielleicht, man möchte irgendwie auf sich aufmerksam machen, man möchte sein Produkt verkaufen, man möchte viele Leute haben, die einem zuhören und dann haben sich verschiedene Leute ganz tolle Geschichten über Jesus ausgedacht, besonders über seine Kindheit. Warum? Weil es da eben so wenig gab, weil da wenig überliefert war. Nun, von der Bibel her wissen wir, dass Jesu Kindheitsgeschichte, auch sein Jugendleben, nicht reißerisch waren. Aber natürlich war es auch nicht wie bei jedem normalen Kind seiner gleichaltrigen Kameraden. Es steht ja da, er nahm an Gnade zu, er nahm an Weisheit zu. Und ihr kennt ja sicherlich alle den Bericht vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Und da lesen wir, wie er schon mit so jungen Jahren die Theologen im Tempel begeisterte, wie sie erstaunt waren. Jesus wurde aber nicht erst beachtet, als er 12 Jahre alt war, sondern schon viel früher, genauer gesagt, als er ein paar Wochen alt war, nämlich ein paar Wochen nach seiner Geburt. Und davon lesen wir im heutigen Predigttext. Und ich möchte jetzt die ersten Verse lesen, Lukas Kapitel 2 von Vers 21 an. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Bis dahin erstmal. Maria und Josef bringen ihr kleines Baby in den Tempel, um es Gott darzustellen. Und auf diese Weise kommt Jesus das erste Mal zum Tempel. Und genau das ist auch der erste Punkt meiner Predigt, Jesus und der Tempel. In diesen Versen und dann auch im letzten Vers, da steht eine Formulierung ganze 5 Mal, und zwar, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Und Lukas möchte uns mit dieser immer wiederholenden Formulierung nachdrücklich darauf hinweisen, wir haben es hier mit einer Mutter, wir haben es hier mit einem Vater zu tun, die Gott lieben. Und das zeigt sich eben darin, dass sie auch ihr Kind in dieser Liebe erziehen. Sie glauben an Gott und darum tun sie das, was in seinem Wort steht. Sie erfüllen die Gebote Gottes. Das heißt, sie beschneiden ihren Sohn, Die Maria geht durch die üblichen Reinigungszeiten und Vorschriften, sie bringen die üblichen Opfer dar und sie gehen extra den weiten Weg in dieser beschwerlichen Zeit bis zum Tempel, um ihren Sohn Gott darzustellen. Das heißt, ihm zu weihen, ihn vorzustellen. Sie erfüllen also die Gebote des Alten Testaments und da steht es dann genau so, dass eine Frau nach der Geburt eines Sohnes für 7 Tage lang unrein war. Am 8. Tag wurde dann das Kind beschnitten und danach musste eine Frau nochmal 33 Tage lang eine Zeit der Reinigung einhalten, in der durfte sie nicht ins Heiligtum gehen und danach sollte sie aber ins Heiligtum gehen, um ein Opfer, ein Reinigungsopfer zu opfern. Und dieses Reinigungsopfer für die Frau, das war gleichzeitig auch das Opfer für den erstgeborenen Sohn. Und außerdem gehörte alles Erstgeborene, egal ob vom Vieh oder auch von den Menschen, alle Erstgeburt gehörte Gott. Das war ein festes Gebot und das war so, weil einmal dieses Gebot das Volk Israel daran erinnern sollte, dass Gott das Volk aus Ägypten befreit hat, dass das Volk aus Ägypten ausziehen konnte, da wo Gott die Erstgeburt der Israeliten verschont hat. Und außerdem weist dieses Gebot darauf hin, dass eigentlich die Erstgeburt geopfert werden musste. Sie gehörte Gott, sie musste geopfert werden, stellvertretend für die Sünden der Eltern. Und Gott hatte aber gesagt, nein, es muss nicht geopfert werden, sondern es kann ausgelöst werden mit einem Opfer und mit extra noch 5 Schekel. Also durch Gottes Gnade konnten die Israeliten ihre Kinder auslösen. Besonders die Erstgeburt, den Erstgeborenen. Und das alles lesen wir im 2. Mose Kapitel 13 und dann auch im 3. Mose Kapitel 12. Und Lukas zitiert uns hier zuerst 2. Mose Kapitel 13. Er schreibt hier bei ihm in Vers 23, wie geschrieben steht, da haben wir es wieder, im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das aus dem Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und dann zitiert er aus dem 3. Buch Mose, Vers 24, und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist, im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Das reguläre Opfer, das, was üblich war, war ein Lamm zu opfern. Und wenn man nun zu arm war und sich das nicht leisten konnte, durfte man auch 2 Tauben opfern. Und da sehen wir, aha, Maria und Josef waren nicht sehr reich. Sie haben also dieses Opfer der Armen geopfert. Aber wir können noch was Zweites sehen. Es kommt eben nicht auf die Größe des Opfers an, sondern es kommt auf die Haltung des Herzens an. Und diese fromme, treue Herzenshaltung von Maria und Josef, die wird darin offenbar, dass sie eben nicht nur die geforderten Gesetze erfüllen, sondern sie weihen ihren Sohn Gott. Sie stellen ihren Sohn Gott zur Verfügung. Josef und Maria sind willige, gehorsame Unterstützer der Ziele Gottes. Denn sie sind gehorsam. Die Prophezeiung des Engels kommt hier in Erfüllung. Durch den Gehorsam der Eltern. Ja, zum Beispiel, dass der Engel gesagt hat, nennt euren Sohn Jesus. Nun, Gott ist nicht davon abhängig, aber er gebraucht den Gehorsam. Und daraus folgt, wenn du Gott dienen willst, wenn du seinen Zielen dienen willst, dann sei Gott gehorsam. Und besonders können natürlich Eltern oder Großeltern oder alle, die auch mal Eltern werden wollen, hier sehen, wie wichtig und wie richtig es ist, Kinder im Glauben zu erziehen. Sie Gott anzubefehlen, für sie zu beten, ihnen Gottes Wort zu lehren. Ja, wenn wir unseren Kindern was Gutes tun wollen, dann müssen wir sie zu Gott bringen. Wie Maria und Josef. Und wir lesen dann ganz am Ende dieses Abschnitts, den ihr auf euren Zettel habt, ab Vers 39. Und als sie alles vollendet hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Und das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war mit ihm. Nun eine Frage, warum musste auch Jesus alle diese Reinigungs- und Opfergebote erfüllen? Wir haben ja in den Predigten über die Weihnachtsfeiertage gehört, eindeutig, Jesus, das ist der Sohn des Höchsten. Jesus ist Gottes Sohn. Das heißt, er war rein, das heißt, er bedurfte keines Opfers. Nun, in der Bibel lesen wir zum Beispiel im Römer 8, Kapitel 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Christus war Gott, ja, aber Christus war auch Mensch. Er war in der Gestalt des sündigen Fleisches. Nun warum? Um eben das möglich zu machen, was dem Gesetz, und damit sind auch die Gebote und Vorschriften gemeint, die gerade Maria und Josef hier eingehalten haben. Das ganze Gesetz, was eben dem Gesetz nicht möglich war, das sollte Christus vollbringen. Und was war das? Nämlich die Sünde ganz zu besiegen. Für uns. Und darum lesen wir dann in Hebräer Kapitel 2, Vers 17, dass Jesus seinen Brüdern, also uns Menschen, gleich werden musste, damit er unser Hohepriester sein konnte, damit er unsere Sünden sühnen konnte. Und Paulus schreibt in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Christus war uns gleich gemacht, Jesus war wie die Menschen unter das Gesetz getan, und so war er eben auch unter dem Tempel. Er musste alle Tempelvorschriften erfüllen. Neben der Erfüllung der Gebote, neben der Frömmigkeit, die wir von Maria und Josef hier lernen können, passiert hier darum eben noch mehr. Ja, noch viel mehr. Und um das wirklich zu begreifen, was denn hier alles geschieht, müssen wir wissen, wofür steht eigentlich der Tempel? Der Tempel, das war eben nicht irgendwie eine etwas größere, berühmtere Kirche der Juden. Nein, der Tempel, das war ihr Zentrum. Das Zentrum ihrer Kultur, ihres Glaubens, ihrer Geschichte. Für die Juden war der Tempel das Haus Gottes. Der Tempel hatte viele verschiedene Funktionen, Bedeutungen. Und ich möchte euch heute 5 davon sagen, weitergeben, damit wir besser verstehen können, was das für ein besonderes Geschehen war, als Maria und Josef und das Jesusbaby zum Tempel kamen. Die erste Funktion des Tempels ist, der Tempel ist ein Platz zwischen Himmel und Erde. Speziell das Zentrum, das Allerheiligste im Tempel. Das ist der Verbindungspunkt zwischen Himmel und Erde. Gott, der Schöpfer im Himmel, wir Menschen, die Geschöpfe auf der Erde und dort im Allerheiligsten, dort ist der Punkt dazwischen, der Verbindungspunkt. Das zweite ist, der Tempel ist der Platz von Gottes Gegenwart. Wenn man auf dieser Erde in Gottes Gegenwart wollte, dann musste man zum Tempel gehen, zum Allerheiligsten. Und je nachdem, wie rein man war, welche Stufe man erreicht hatte, welche Abstammung man hatte, welches Geschlecht man hatte, durfte man sich dann umso näher an dieses Allerheiligste nähern. Und wir wissen ja, der Tempel steht nicht mehr. Es gibt aber die Klagemauer und verschiedene andere Grundmauern, die freigelegt worden sind. Und bei diesen Gängen da an der Grundmauer gibt es dann eine Stelle, wo man davon ausgeht, die ist am allernächsten am ehemaligen Heiligtum dran gewesen. Und diese Stelle wird besonders verehrt. An dieser Stelle denken die frommen Juden, auch heute noch dort ist man Gott am nächsten. Der Tempel ist nicht mehr da, da steht eine Moschee. Und dennoch wird dieser Punkt an dieser alten Grundmauer besonders verehrt. Das dritte ist, der Tempel ist ein Punkt, an dem Gottes Volk sich mit Gott treffen konnte. Wenn man Gott anbeten wollte, ihn loben, ihn singen, dann ist man zum Tempel gepilgert. Wenn du Gott begegnen wolltest, musstest du zum Tempel gehen. So war das damals. Das war jetzt nicht so, weil Gott unbedingt einen Punkt, ein Haus brauchte, wo er uns begegnen kann. Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt. Gott hat alles gemacht. Gott ist überall gegenwärtig. Nein, es ist so, dass Gott den Menschen, seinem Volk, die Möglichkeit gegeben hat, einen Ort gegeben hat, wo sie ihm begegnen können. Der vierte Funktion ist, der Tempel war ein Ort, wo die Sünde gesühnt wurde. Wenn Juden zum Tempel pilgerten, dann nahmen sie, dann badeten sie sich, sie reinigten sich, sie zogen sich weiße Gewänder an. Es wurden viele Opfer gebracht. Und das alles wurde gemacht, um die Sünde des Volkes zu sühnen. Um vom Gott Vergebung zu erlangen. Die Juden, die wussten, dass sie Sünder waren. Sie wussten, dass sie Sünder sind von ihrer Natur her, aber auch durch ihren Willen. Sie hatten die 5 Bücher Mose natürlich gelesen, sie kannten das Gesetz. Und sie wussten, wie heilig und wie gerecht Gott ist. Und sie wussten auch, dass sogar Menschen wie Noah und Abraham und David sündig waren. Und sie wussten auch, dass sie selber nicht besser sind. Und darum kamen sie zum Tempel, um Sühnung für ihre Sünde zu erlangen. Und das geschah dann durch den allerheiligsten Mann des ganzen Volkes, dem Hohepriester. Und dieser Hohepriester, das war auch nicht irgendein Mann, sondern das musste ein direkter Nachfahre von Aaron sein. Seine Linie musste bis in die Tage Moses zurückverfolgen sein. Und dieser Priester ging dann einmal im Jahr in das Allerheiligste. Das ist der sogenannte Versöhnungstag. Für die Juden ist dieser Tag so wichtig. Das ist sozusagen der wichtigste Tag im Jahr. Die nennen den Tag einfach nur der Tag. Und an diesem Tag wurden dann 2 Böcke genommen und über diesen Böcken wurde gebetet und dann wurde auf diese Böcke die Sünde des Volkes gelegt und der eine Bock wurde dann getötet und geopfert und der andere Bock wurde in die Wüste geschickt und getrieben. Und damit wurde dann deutlich gemacht, die Sünden sind auf diesen Bock gelegt, auf diese Böcke gelegt und der eine Bock muss stellvertretend für unsere Sünden sterben. Und damit ist das Opfer gebracht und der andere Bock wird in die Wüste gejagt, um zu zeigen, die Sünden sind von uns weggenommen. Sie sind nicht mehr bei uns, sie sind weg. Also das war der 4. Punkt, der Tempel, der Ort, wo Sünde gesühnt wird. Und der 5. Punkt, und der fasst das auch alles ein bisschen zusammen, der Tempel war das Zentrum des Lebens und des Glaubens und der Anbetung. Gottes Volk war von allen Seiten von Feinden umgeben, eigentlich fast zu jeder Zeit. Und dazu lebten sie verstreut, überall in kleinen Dörfern, in kleinen Ortschaften, wenn dann mal 100 Leute zusammen wohnten. Das war schon viel. Und der Tempel, das war der Ort, wo sie zusammenkommen konnten, wo sie sich gegenseitig ermutigen konnten, wo sie Gemeinschaft hatten mit vielen, vielen, nicht bloß 100 anderen, sondern mit Tausenden von anderen Gläubigen. Und diese Gemeinschaft war natürlich für die Juden unheimlich wichtig. Wenn man verstreut lebt, wenn man verfolgt, unterdrückt wird, dann ist das eben nicht so, als ob man eben Sonntagvormittag mal zusammenkommt, wir singen ein paar Lieder, wir hören eine Predigt, wir gehen wieder auseinander, sondern das war unheimlich wichtig für jeden gläubigen Israelit. Und alles zusammen, all diese Punkte, alle Funktionen des Tempels, alle Bedeutungen dieses ganzen Kultes, die führen hin und die bereiten vor auf das Kommen Jesu. Das bedeutet, wenn Maria ihr Kind auf den Armen in den Tempel bringt, dann trägt sie in ihren Armen die Erfüllung des gesamten Opfersystems, des gesamten Versöhnungstages, der gesamten Absicht der Nation Israel, der gesamten Konstruktion des Tempels, des gesamten Priestertums, der gesamten Opfer, die immer wieder geopfert werden mussten. Das heißt, dieses Geschehen ist unvergleichbar. Jesus kommt zum Tempel. Alles kulminiert, alles findet seine Vollendung in Jesus. In einer der letzten Predigten, da habe ich auch die letzten Worte des Alten Testaments erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aus dem Propheten Malachi. Da steht dann im Kapitel 3, Vers 1, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Nun, wer ist der Bote? Wir haben gehört, das ist Johannes der Täufer. Auch er wurde im Tempel verheißen. Er ist auch schon geboren worden. Und dann geht der Vers weiter. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Und nun bringt Maria auf ihren Arm Jesus herein und erfüllt diese 400 Jahre alte Prophetie. Der Herr selbst kommt zu seinem Tempel. Ihr wisst sicherlich aus den Evangelien, dass Jesus noch öfter in den Tempel kam. Ja, wir haben erst schon gehört, als Zwölfjähriger kam er und er wusste ja schon ganz genau, das ist das Haus meines Vaters. Und später wird er dann wieder zurückkehren und wir wissen, dann hat er die Händler und die Wechsler dort herausgetrieben. Und er hat im Tempel gelehrt, er hat im Tempel Debatten geführt, Diskussionen mit den Priestern, mit den Schriftgelehrten. Ja, und schließlich, als seine Jünger ihn dann mal darauf hinwiesen, Mensch, Jesus, guck mal hier, diese großen Steine, diese Pracht, diese Herrlichkeit des Tempels. Da sagt Jesus, wisst ihr was, dieser Tempel, der wird, es dauert nicht mehr lange, komplett zerstört werden. Jesus kündigt den Jüngern in dieser Pracht und Herrlichkeit an, dass dieser Tempel zerstört wird. Das steht dann auch in Lukas Kapitel 21, Vers 6. Es wird eine Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf den anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Der Platz zwischen Himmel und Erde, der Ort, wo man Gott treffen konnte, das Zentrum des Lebens, des Glaubens und der Anbetung. Warum musste dieser Ort, dieser Platz zerstört werden? Warum? Die Antwort ist, weil der Tempel ein Götze war. Nun, was ist ein Götze? Ein Götze ist eine Sache, die geschaffen ist von Gott oder auch von Menschen und die dann an die Stelle von Gott gestellt wird. Und bevor wir jetzt einen Götzen mit unseren Händen, mit unseren Augen, vielleicht auch mit unserem Geld dienen, da erwählen wir ihn in unserem Herzen. Unser sündiges, unser natürliches Herz ist eigentlich ein Herz eines Götzendieners. Warum? Gott hat uns geschaffen, um ihn anzubeten, um ihn zu preisen, ihn zu loben, ihn zu singen, ihn zu erheben, ihm zu danken. Und wir wissen, dann kam die Sünde in die Welt. Und was ist dann passiert? Wir Menschen, wir blieben Anbeter, aber wir beteten eben nicht mehr den Schöpfer an, sondern das Geschöpf. Götzen können alle möglichen Dinge sein. Macht oder Geld oder meine Familie oder meine Arbeit oder Kinder. Und Götzen können eben auch, ein Götze kann auch Religion sein. Und alles, was dazugehört. Ein besonderer Platz, ein besonderes Gebäude, irgendeine besondere Mauer, ein besonderer Stein, ein Lehrer, ein besonders toller Pastor, ein Ritual, irgendeine religiöse Sache, auf die ich mehr vertraue, auf die ich meine Sicherheit lege, anstatt auf Gott. Und damals war es der Tempel. Der Tempel, den hatte Herodes wieder aufgebaut. Der Tempel war doppelt so groß ungefähr wie der ursprüngliche Tempel von Salomo. Das war wirklich ein prachtvolles, ein riesiges Gebäude. Dieser Tempel, der bestand nicht nur aus der Tempelanlage, sondern es wurde noch ein riesiges Teil dazu gebaut, der nur für die Geschäfte da war, für die ganzen Händler und alles. Auf jeden Stein dieses Tempels stand der Name Herodes eingemeißelt. Herodes wollte klar deutlich machen, diesen Tempel habe ich gebaut. Ich stehe hier neben Gott. Nun, der Tempel an sich war nicht das Problem. Das Problem war in den Herzen der Anbeter. Sie verließen sich auf den Tempel anstatt auf Gott. Und darum musste der Tempel letztendlich auch zerstört werden. Und Jesus hat diese Zerstörung prophezeit. Aber was ist passiert? Später, als Jesus gefangen genommen wurde und er angeklagt wurde, da wurde auch das ihm zur Last gelegt, dass er das gesagt hat, dass der Tempel zerstört werden soll. Und dann wurde Jesus tatsächlich gekreuzigt für unsere Sünden. Er wurde das Opferlamm, ein für alle Mal. Er nahm die Sünden auf sich, so wie es bei diesen Sündenböcken eigentlich gezeigt wurde. Aber Jesus nahm alle Sünde auf sich. Er, der sündfrei war. Und er starb am Kreuz. Er ging in das Reich des Todes. Er war von seinem Vater getrennt. Ein Bruch in der Dreieinigkeit. Das hat alles Jesus auf sich genommen. Nochmal, für uns. Aber Jesus, wir wissen, Jesus ist Gott. Und so nahm er sich das Leben wieder am dritten Tage, so genau wie er es gesagt hatte. Er zeigte sich seinen Jüngern und dann sandte er seine Jünger aus, um dieses Evangelium, diese frohe Botschaft zu verkünden, dass es jetzt Frieden mit Gott gibt, dass Gott selbst gekommen ist und sich für die Vergebung der Schuld eingesetzt hat. Durch das Opfer seines Sohnes. Und so entstanden dann in der ganzen Welt Gemeinden. Und was geschah in Jerusalem in der Zeit? Was geschah nun mit dem Tempel? Tatsächlich im Jahre 70 wurde ganz Jerusalem und der Tempel nach sehr langer und harter Belagerung von den Römern komplett zerstört. Nicht ein Stein blieb auf den anderen und die Soldaten, die haben sogar noch die letzten Steine abgebrochen und dann das Gold darunter gekranzt, was durch das Feuer und so weiter geschmolzen ist und überall dran hing. Alles haben sie noch runtergekratzt. Also da war wirklich Plan gemacht. Heute gibt es eben diesen Tempelberg, diese Fläche von dem Tempel, aber da steht kein Stein mehr, sondern man muss unten drunter gehen an irgendwelche Grundmauern. Und auf dieser Tempelfläche steht eine funktionierende Moschee. Der Tempel ist seit fast 2 Jahrtausenden begraben. Er existiert nicht mehr. Ist das ein Problem? Können wir fragen. Viele sagen, der Tempel muss aufgebaut werden. Der Tempel ist so wichtig. Wir brauchen Reinigung, wir brauchen Opfer. Aber ich denke, es ist kein Problem. Nein, im Gegenteil, es ist sogar gut so. Denn wir brauchen keinen Tempel mehr. Der Tempel hat über hunderte von Jahren seinen Dienst erfüllt. Er sollte die Menschen, die Juden, auf das Kommen des neuen Bundes, auf das Kommen des Messias vorbereiten. Und als er gekommen ist, ja, dann war sein Zweck erfüllt. Jesus Christus hat alles erfüllt. Und darum habe ich jetzt eine sehr gute Botschaft für euch. Wir haben von Jesus und dem Tempel gehört, wie seine Eltern und damit auch er alle Gebote erfüllten, wie sie extra zum Tempel reisten, trotz der schwierigen Anreise, und das war sicherlich noch beschwerlicher, als mal bei 30 cm Schnee anzureisen. Und dabei ist ihnen deutlich geworden, dass Jesus unser Tempel ist. Das ist mein zweiter Punkt. Der erste Punkt war Jesus und der Tempel, und der zweite Punkt, Jesus und unser Tempel. Nun, was will ich eigentlich damit sagen? Wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem gehen. Warum? Was war der Tempel? Der Platz zwischen Himmel und Erde. Das haben wir in Jesus. Gegenwart Gottes. Das haben wir in Jesus. Der Tempel war dort, wo wir Gott begegnen können. Nun, das können wir in Jesus. Wo wir Gott danken können, ihn anbeten. Das Zentrum unseres Lebens, des Glaubens, unserer Gemeinschaft. Das haben wir in Jesus. Wir brauchen auch kein Wasser, keine Reinigungsbäder, keine Rituale, um uns zu reinigen. Jesus reinigt uns. Nicht von außen, sondern von unserem Herzen. Wenn du deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht, dass er dir deine Sünden vergibt und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Wie viel Ungerechtigkeit? Aller Ungerechtigkeit. Wir werden nicht durch Wasser gereinigt, sondern durch Christus. Wir brauchen auch keinen Hohepriester mehr. Jesus ist unser Hohepriester. Er ist unser Mittler zu Gott. Wir brauchen auch nicht mehr mit Lämmern und Turteltauben und sonst was zum Tempel zu gehen, sondern Jesus ist unser Opfer. Johannes der Täufer sagte, als er dann Jesus sah, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Jesus ist die Erfüllung aller Verheißungen und Funktionen des Tempels. Und weil das so ist, bleibt sein erster Besuch in dem Tempel eben auch nicht unbemerkt. Er geht nicht einfach so spurlos vorüber. Wenn der Herr selbst zu seinem Tempel kommt, dann geschieht noch mehr. Und das lesen wir dann in den weiteren Versen. Ich lese jetzt ab Vers 25. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete mit ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und dann haben wir gehört, dass sie alles erfüllten und dann wieder zurückgingen nach Nazareth. Lukas beschreibt uns hier Simeon und Hanna sehr ausführlich. Simeon, das ist ein Mann, der vom Geist geleitet wird. Das ist also ein Prophet. Simeon ist ein vertrauenswürdiger Zeuge. Und die Geschichte geht weiter, Vers 27, da steht dann, er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch war nach dem Gesetz. Nun, ich möchte hier ganz kurz euch darauf aufmerksam machen, auf etwas, wo Lukas sehr großen Wert legt, immer wieder auch erwähnt, immer wieder vorbringt in seinem Evangelium, auch in der Apostelgeschichte. Nämlich, er betont immer wieder das Wirken des Heiligen Geistes. Wir sind hier am großen Wendepunkt in der Geschichte. Hier laufen jetzt alle Prophetien zusammen. Das ist dieser Punkt, von dem steht, als die Zeit erfüllt war. Und hier laufen jetzt Josef und Maria und Simeon und Hanna und Jesus zusammen. Und das alles wird durch den Heiligen Geist geführt und geoffenbart. Es ist Gottes Heilsplan, der jetzt erfüllt wird. Es ist der Messias, der nun endlich da ist, der jetzt in seinem Tempel ist. Und es ist der Heilige Geist, der die Personen lenkt, der erklärt, der offenbart. Wir haben es mit einem dreieinigen Gott zu tun. Simeon wird nun vom Geist geführt und sieht den Messias und er bekommt dann auch vom Geist eine Offenbarung. Da lesen wir dann ab Vers 28, da nahm er das ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Der Trost für Israel, auf den Simeon gewartet hat, den hat der Prophet Jesaja verheißen. Und dieser Trost bedeutete, dass Gott eingreift. Es geht also um die Zeit, in der Gott sich wieder über seinen Erfolg erbarmt. Um die Zeit, in der Gott sich selbst seinem Volk nähern wird. Und in der er sein Volk befreien wird von der äußeren Bedrängnis, aber auch von ihrer inneren Sündigkeit. Zum Beispiel lesen wir im Jesaja Kapitel 57, Vers 18, ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und Simeon, der verbindet jetzt diese Zeit, diese angekündigte Zeit des Trostes, eindeutig mit dem Kommen des Messias. Die Ankunft Jesu ist die Ankunft des Trostes. Hören wir weiter auf die Worte Simeons, Vers 30. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Lukas betont auch im ersten und zweiten Kapitel seines Evangeliums, und das haben wir in den vorangegangenen Predigten immer wieder bemerkt, die Verbindung zum Alten Testament, zu den alttestamentlichen Verheißungen. Er macht sehr deutlich, Jesus ist gekommen, um die Verheißungen zu erfüllen, und Jesus wird dieser göttliche Retter selbst sein. Und somit wird uns die Mission von Jesus in diesen Geburtsberichten schon komplett vor Augen gemalt. Und dieses Porträt der Mission von Jesus findet jetzt in den Worten von Simeon eigentlich seinen Höhepunkt. Warum? Simeon sagt, zu erleuchten die Heiden. Bisher ging es nur um das Volk Israel. Jetzt sagt Simeon, zu erleuchten die Heiden. Das heißt, Jesus wird auch die Heiden erretten. Jesu Mission hat universale Bedeutung. nicht nur für die ganz frommen Juden wie Simeon und Zacharias und Elisabeth, Josef, Maria, nein, auch nicht nur für das ganze jüdische Volk. Wir können fragen, liebt Gott die Juden? Ja. Liebt Gott die Heiden? Ja. Für wen ist Jesus gekommen? Und die Bibel sagt uns eindeutig, für Menschen von allen Sprachen, allen Nationen, allen Stämmen, aus allen Gegenden. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Aber bitte achtet darauf, wo das geschieht, wo das verkündet wird. Wiederum im Tempel. Der Tempel, das Zentrum der Welt von Israel. Hier, wo Heiden eigentlich nur in den Vorhof durften, da war noch eine Mauer und da stand ein Verbotsschild, da durften sie nicht weiter. Gerade hier wird verkündet, dass das Heil nun auch zu den Heiden kommt. Auch zu uns kommen soll. Ein Ort zwischen Himmel und Erde. Ein Ort, wo man Gott treffen kann. Ein Ort, wo man Vergebung seiner Schuld bekommt. Für alle Menschen. Und über diese Botschaft, da wundern sich selbst Josef und Maria, die ja wirklich von Anfang an in alles involviert waren. Da steht 33, und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Aber wie geht es dann weiter? Was sagt Simeon weiter? Das Kommen Jesu, das Kommen des Trostes, das bedeutet nicht nur Friede und Freude, sondern es wird Israel auch trennen. Ja, es wird viele Menschen trennen. Simeon sagt, oder da steht dann, dass er sie segnete, er sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Jesus ist gekommen zur Errettung, aber auch zum Gericht. Ein Zeichen zum Aufstehen, aber auch ein Zeichen zum Fall. An ihm werden sich die Geister scheiden. An ihm werden sich selbst Familien scheiden. Vor ihm wird alles, sogar das Innerste des Herzens, offenbar werden. Das heißt, an der Entscheidung für Jesus, ob jemand sich für oder gegen ihn entscheidet, kann man sehen, ob jemand wirklich Gott folgt, ob jemand wirklich Gott fürchtet oder eben nicht. Jesus ist der Punkt der Trennung bis heute. Aber Jesus ist auch der Punkt der Einheit bis heute. Und zwar für die, die an ihn glauben. Und alle diese Prophezeiungen, die Simeon jetzt durch den Heiligen Geist den Eltern gesagt hat, alle diese Prophezeiungen werden jetzt nochmal bestätigt von der Prophetin Hanna. Da steht Vers 36, es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und dann wird von ihrem Dienst im Tempel berichtet. Wie Simeon, so ist auch Hanna eine Prophetin, eine sehr fromme Jüdin, welche ganz stark mit dem Tempel verbunden ist, welche vom Geist erfüllt ist, welche treu ist und welche natürlich dann auch sehr glaubwürdig ist. Hanna ist außerdem eine Frau aus dem Stamm Asser. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Das ist ein Stamm, der zu den 10 verlorenen Nordstämmen gehört. Und sie ist uralt, 84 Jahre. Das heißt, allein durch ihr Alter, durch ihre Herkunft verdient sie grundsätzlich viel Respekt. Aber noch viel mehr, als dass sie tatsächlich die meiste Zeit ihres Lebens als Witwe geblieben ist, eine Witwe geblieben ist. Ja, dass sie ihr ganzes Leben dem Dienst Gottes gewidmet hat. Und dass diese Frau auf die Erlösung Israels, auf den Trost Israels wartet, ist natürlich keine Überraschung. Und nun sieht auch sie in dem Kind, welches Maria da und Josef mit reinbringt, die Antwort auf ihre Gebete, die Erfüllung ihrer Sehnsucht. Und nun lobt und preist sie Gott und nun sagt sie auch dem anderen, sie gibt Zeugnis davon. Ich komme zum Schluss und ich will versuchen, nochmal diese gewaltigen geistlichen Wahrheiten zusammenzufassen. Das Heil ist gekommen. Christus selbst ist in seinem Tempel angekommen. Das ist ein großer Grund zur Freude. Und Simeon und Hanna, die haben das erkannt. Es begann mit dem Kommen Christi eine neue Ära. Und die Ära des Tempels, des Opfertums war damit vorbei. Jesus Christus selbst hat diese ganze Zeit, diese ganze Ära zum Abschluss gebracht. Warum? Weil er alle Forderungen des Gesetzes, alle Vorschriften des Tempels ein für alle Mal erfüllt hat. Er selbst ist unser Tempel geworden. Er ist nun zum Punkt zwischen Himmel und Erde geworden. Nicht mehr nur für die Juden, nicht, sondern für alle Menschen. In ihm können wir alle zu Gott kommen. In ihm finden wir alle Vergebung unserer Sünden. Und ich möchte hier nochmal kurz zwei weitere Bibelstellen vorlesen. Eine haben wir heute schon in der Lesung gehört. Paulus schreibt im 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Durch die Gnade Gottes sind wir der Tempel Gottes. Das bedeutet, wenn wir an Christus glauben, haben wir seinen Geist. Und das wiederum bedeutet, wir sind in Christus. Christus ist in uns. Und weil wir so durch den Geist mit Christus verbunden sind, sind auch wir jetzt der Tempel Gottes auf Erden. Das ist eigentlich unglaublich, aber es ist doch wahr. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, schreibt Paulus. Und dann noch eine weitere Stelle aus Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind keine Heiden mehr, die irgendwelche Holzflöcke anbeten und irgendwelche alten Eichen rennen. Nein, wir gehören jetzt zu Gottes Volk, zu Gottes Familie. Und dann schreibt er weiter, wir sind seine Hausgenossen, seine Familie, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Wir sind also nicht gegründet auf irgendwelchen alten Grundmauern vom Tempel irgendwo in Jerusalem, sondern wir sind erbaut auf den Aposteln, auf der Lehre der Apostel, auf Gottes Wort. Und dann Vers 21, auf welch der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Das heißt, jeder, der zu Christus gehört, ist ein Stein dieses lebendigen Tempels. Vers 22, durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist überwältigend. Das ist absolut erstaunlich. Aber das ist das, was wir durch Christus sind. Gott ist uns erschienen, nicht nur um mal Hallo zu sagen, um zu zeigen, dass er überhaupt existiert, sondern Gott ist uns erschienen, um in uns Wohnung zu nehmen. Nicht der Tempel in Jerusalem, nicht das Gesetz, nicht irgendwelche religiösen Rituale verbinden uns mit Gott, sondern Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.